Herr Jesus, ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen, als Menschen, die deine Gnade brauchen, als Menschen, die ja einfach dich brauchen in ihrem Leben. Danke, dass du da bist, dass du nicht weit weg bist, sondern dass du diese Sehnsucht ausfüllst in unseren Herzen. Gerade auch heute Mittag, bei jedem Einzelnen, der hier in diesem Gottesdienst ist, der von zu Hause zuschaut. Danke, dass du da bist und dass du deine Gnade gibst, deine Fülle, deinen Reichtum. Danke, Jesus. Alle Ehre sei dir. Unsere Herzen gehören dir. Wir beten dich an. Amen. Ja, ich heiße euch auch nochmal ganz herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Wir haben ja zwei Gottesdienste, den um 9.30 Uhr und den um 12 Uhr. Und ich bin einfach froh, heute hier zu sein und bin froh, dass du da bist. Ganz besonders auch, wenn sie oder wenn du zum ersten Mal da bist. Ganz, ganz herzlich willkommen in diesem Gottesdienst und auch nochmal ein herzliches Hallo an alle, die von zu Hause zuschauen. Wir sind eingestiegen in eine neue Themenreihe, die heißt, es steht geschrieben, hier ist noch ein bisschen mehr, als ich brauche. Es steht geschrieben, was sagt uns die Bibel? Darüber werden wir jetzt so einige Wochen sprechen und einige Wochen uns mit diesem Thema beschäftigen. Und da ist ja auch die Frage, hat die Bibel mir überhaupt noch was zu sagen? Was will denn die Bibel uns im dritten Jahrtausend mitgeben und im dritten Jahrtausend sagen? Können wir uns überhaupt auf die Bibel verlassen? Ist sie ein Buch, das verlässlich ist, ein Buch, das ja eine Grundlage sein kann für den Glauben, oder sind das eher Geschichten? Also ich würde heute nicht darüber reden, wenn ich nicht glauben würde, dass die Bibel absolut verlässlich ist. Aber die Frage ist auch, worauf können wir uns heute überhaupt noch verlassen? Ich meine, wir lesen so viel, es gibt auch gerade in den sozialen Medien immer wieder so Wellen von Empörung, von Dingen, die dann, ja, wo wir uns austauschen, sagen, ja, es ist ja unmöglich, dass das so passieren kann und wie können die Politiker das zulassen, wie können Menschen das zulassen? Und dann stellt sich nachher raus, das Ganze war gar nicht wahr. Wir haben uns künstlich aufgeregt über etwas, was überhaupt nicht stimmt. Und es gibt immer wieder Zeitungsberichte, die unglaubwürdig sind. Also ich bin kein Mensch, der der Zeitung alles glaubt. Oder ich glaube auch nicht denen, die ein Versprechen abgeben als Politiker. Politiker sagen oft, ja, Versprechen sind dazu da, um nach der Wahl gebrochen zu werden. Nicht jeder Politiker, aber einige haben einfach so diese Denke und sagen, na, dann hat sich die Situation halt geändert. Und können wir uns darauf noch verlassen? Also es gibt so ein paar Dinge, zum Beispiel in 2015, so ein paar bekannte Bilder, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das stimmt gar nicht, das ist einfach ein reiner Fake. Hier ein Kamerateam rennt davon, weil ein Bär hinter ihnen her ist und die ganze Szene ist gestellt und der Bär ist rausgenommen aus so einem Stockfotoarchiv und einfach nur nachträglich da reingesetzt und die ganze Szene ist nur gestellt. Und wir haben zu tun mit Fake-Meldungen und mit Propaganda, mit Meldungen, die bewusst gestreut werden, die bewusst gegeben werden, um Menschen zu bewegen, etwas Bestimmtes zu tun. In Kriegszeiten war das gang und gäbe. Hitler war ein Meister darin, oder die Nazis waren Meister darin, Bilder zu verfälschen, Filme zu drehen, die als Tagesschau liefen, die gar keinen Inhalt hatten, sondern nur Lüge. Und sowas passiert halt auch auf Fotos immer wieder. Meldet ein Politiker, die Fachkräfte kommen und zeigt hier ein Bild von Flüchtlingen, ein Boot voll mit Flüchtlingen. Und dann stellt sich nachher raus, ja, das ist von 1991, das ist gar nicht von 2015, da wo es gebracht wurde. Es ist da, wo albanische Flüchtlinge geflohen sind vom kommunistischen Regime und gar nicht das, was da gesagt wurde. Und das ist eben heute oft so, die Wahrheit liegt nur noch einen Mausklick neben der Fälschung. Ein Bild, das Bild kann einfach aus einer anderen Zeit sein, es wird einfach hineintransportiert und das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Und wir haben zu tun mit Unwahrheiten. Wir werden bombardiert mit Unwahrheiten und mit Lügen und mit bewusster Irreführung. An vielen Stellen. Die Werbung ist Meister darin, dich irre zu führen, ein Produkt zu kaufen, was du eigentlich gar nicht brauchst oder vielleicht zu dem Preis nicht brauchst, ein Produkt zu erwerben, was dir suggeriert, du könntest damit ein besseres Leben führen. Und es geht darum, falsche Informationen zu senden. Und diese Propaganda und dieser Fake ist etwas, mit dem wir zu tun haben. Und ich möchte uns auf etwas führen, was es gar nicht nötig hat, Propaganda zu geben und uns in die Irre zu führen, sondern das Herzensanliegen Gottes ist es, dich in die Wahrheit zu führen, dich in das Licht zu führen. Das Herzensanliegen Gottes ist das Beste für dein und für mein Leben. Das Herzensanliegen Gottes ist nicht, irgendeine Sache von dir zu nehmen, dass du dein Leben opferst und dein Leben aufgibst und da was, was ich teuer für bezahlst, um am Ende zu merken, ich habe ein Produkt erworben oder ich bin einer Sache nachgegangen, die es überhaupt nicht wert ist, sondern Gott möchte, dass du etwas entdeckst, das so reich ist und so wertvoll ist, dass du dafür getrost alles aufgeben kannst. Die Bibel hat da so ein Bild für von einem Kaufmann, der alles verkauft, weil er diesen Schatz, den er gefunden hat, unbedingt haben möchte. Und die Bibel ist ein Buch, was uns diesen Schatz Gottes ein Stück öffnet. Und deshalb möchten wir mal schauen, was sagt die Bibel eigentlich? Was schreibt die Bibel eigentlich? Worum geht es in der Bibel überhaupt? Und in 1. Petrus heißt es dort im ersten Kapitel ab dem 24. und dem 25. Vers. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seine Herrlichkeit ergeht es wie eine Blume auf dem Feld. Na, das wissen wir alle, was passiert mit Blumen. Meine Frau hat gerade wieder so schöne Blumen bekommen, ganz viele, ja, zu einem tollen Anlass. Und die ersten lassen schon die Köpfe hängen und ich weiß, was mit den anderen passieren wird. Die anderen werden auch nach einer gewissen Zeit die Köpfe hängen lassen. Damit leben wir. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Und das ist so, das menschliche Leben wird hier verglichen mit dieser Blume, mit Gras, wird verglichen mit den Pflanzen, die irgendwann mal zu einem Ende kommen. Und deshalb ist auch jede Propaganda, jede Wahrheit, die wir uns selber erdenken, jede Sache hat irgendwann mal den Zeitpunkt, wo sie stirbt, wo sie nichts mehr wert ist, wo sie offenbar ist als Lüge und wo sie vielleicht auch überholt ist. Wie viele Dinge habe ich schon in der Schule gelernt, die heute überholt sind, die gar nicht mehr haltbar sind, weil wir längst zu anderen und besseren Erkenntnissen gekommen sind. Und hier sagt die Bibel, das ist ja geschrieben vor 2000 Jahren. Das ist ja nicht gestern geschrieben, sondern das ist schon vor 2000 Jahren geschrieben worden. Das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Das Wort des Herrn verändert sich nicht. Und deshalb glaube ich und glauben wir hier in dieser Gemeinde, dass die Bibel absolut zuverlässig und unvergänglich ist. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig, sagt Jesus in Matthäus 24, im 35. Vers. Himmel und Erde werden vergehen. Stell dir vor, selbst diese Erde, auf der wir leben, selbst die Sonne, die wir sehen, die Sterne, die du alle siehst, sie werden einmal alle vergehen. Wir wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt ist, aber die Bibel sagt, die werden einmal alle zu einem Ende kommen. Aber das, was geschrieben steht, das, was Jesus gesagt hat, das, was Gott uns gesagt hat, das bleibt ewig. Und ich finde, etwas, was ewig ist, etwas, was Bestand hat, das ist es wert, dass ich mir das anschaue, dass ich mein Leben danach ausrichte und dass ich einfach auch das in mein Leben hineinsprechen lasse. Und deswegen ist es nicht nur die Wahrheit, das Wort Gottes ist nicht nur eine unvergängliche Wahrheit, sondern es ist noch mehr. Der Hebräerbrief sagt uns im 4. Kapitel in Vers 12, das Wort Gottes ist voller Leben und voller Kraft. Und dann geht es ja noch weiter, was das Wort Gottes alles ausrichtet. Es ist voller Leben und voller Kraft. Und das Wort Gottes kann uns Richtung geben, Das ist der letzte Vers, den ich da so als Einleitung nehmen möchte aus 2. Timotheus 3 ab dem 16. Vers. Denn alles, was in der Schrift, also in dieser Bibel steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift, weil es eben nicht von einem Menschen kommt, der vergänglich ist, von einem Menschen kommt, der wie das Gras ist, sondern von einem Gott, der keinen Anfang hat und der kein Ende hat, dessen Macht nicht begrenzt ist, dessen Weisheit nicht beschränkt ist, dessen Möglichkeiten nicht beschränkt sind, sondern unbeschränkt. Ein Gott, der nicht nur an einem Ort ist, sondern der überall ist, der omnipräsent ist. Und dieser Gott hat uns die Schrift gegeben. Und diese Schrift, diese Bibel, hat einen hohen Nutzen für uns. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Also wenn wir etwas brauchen, dann ist es die Bibel. Wenn uns etwas Hilfe und Rat geben kann, dann ist es die Bibel. Und ich bin nur so weit in der Lage, dir einen Rat zu geben oder dir eine Wahrheit zu bringen, soweit ich meine Worte und meine Aussagen mit der Bibel belegen kann. Und das ist mir wichtig, auch heute, wenn ich darüber spreche, was unsere Ereignisse, mit denen wir zu tun haben in der heutigen Zeit, was die für Auswirkungen haben, was auf uns zukommt, dass das nicht eine Idee ist, die ich habe. Ein Gedanke, der aus meinem Herzen kommt und wo ich mir irgendwas zurechtgelegt habe, sondern wo deutlich wird, hier spricht Gott. Hier spricht der lebendige Gott, der schon weiß, was morgen und übermorgen ist, für den die Zeitspanne von 1000 oder 10 Millionen Jahren gar kein Problem ist. Für ihn ist das wie ein Moment, wie ein Fingerschnipp ist für ihn eine so unendlich lange Zeitspanne. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Und weil die Bibel so wertvoll und so wichtig ist und wir glauben, dass durch die Bibel das Leben kommt, dass wir durch die Bibel nachhaltig verändert werden, so wie es hier steht, dass du durch letztlich das Wort Gottes Schuld entdeckst bei dir. Gar nicht, weil jemand von hier vorne predigt und sagt, ja, du hast was falsch gemacht, sondern weil Gottes Wort selber zu dir spricht und dir klar macht, ich habe Schuld in meinem Leben. Aber es gibt auch einen Weg, es gibt einen guten Weg, auf dem ich gehen kann. Und diesen Weg möchte ich gehen. Und das ist einer der Werte unserer Gemeinde. Das kannst du draußen sehen am weißen Brett. Da heißt es nach der Bibel leben. Wir leben nach der Bibel, weil nur die Bibel uns die nötige Gewissheit geben kann, dass das, was wir glauben, auch ewig ist, dass es Bestand hat und dass es göttlich ist. Und dass es nicht nur eine menschliche Idee ist. Die Bibel zeigt uns den Weg zu Gott und wie wir leben sollen. Wenn du den Weg zu Gott suchst, dann schau in die Bibel. Schau in das Wort Gottes hinein und es wird dir den Weg zum Leben weisen. Und das Wort Gottes sagt uns auch genau, was mit den Dingen ist, die im Moment passieren und wo wir vielleicht uns Sorgen machen und sagen, ja, ich weiß nicht, was so auf mich zukommt, was mit diesen Ereignissen ist. Leben wir in der Endzeit? Was sagt eigentlich die Bibel zu diesen Ereignissen? Und ich möchte uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen in einige Dinge, die uns so bewegen, die ich mitbekomme in meinem Freundeskreis, aus der Presse, wo Politiker sich Gedanken drüber machen und wir uns überlegen, wie werden wir damit umgehen? Wie wird das sein? Wie wird Deutschland in 2 Jahren aussehen, in 5 Jahren aussehen? Wie wird Europa aussehen? Wird es überhaupt noch ein Europa geben oder ist Europa dann längst auseinandergebrochen? Werden wir noch den Euro haben oder nicht? Und diese Fragen geistern ständig mehr oder weniger durch unsere durch unsere Medien und immer wieder kommen so Meldungen, dass ja Terror eigentlich, also mit Terror überall rechnen musst, dass Terror heute eine Normalität geworden ist, dass es überall Menschen gibt, die sich Sorgen machen, ihre Urlaubsziele auswählen, danach, ob da gibt es so eine Landkarte, da kannst du dann gucken, in welches Land kann ich noch fahren, wo ich wahrscheinlich nicht in so eine Aktion von islamischen Kämpfern und Politikern und irgendwelchen öffentlichen Ereignissen komme. Wir haben damit zu tun und unsere Medien überschlagen sich förmlich, diese Dinge immer wieder und immer wieder aufzugießen, bis du es nicht mehr hören kannst, bis aus den Ohren rauskommt und sagst, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und es geht ja weiter, dass auch Menschen aus anderen Staaten, wie zum Beispiel der Erzbischof von Mosul gesagt hat, unser Leiden, was wir erleben in unserem Land, das wird in Europa auch kommen. Das werdet auch ihr erleiden. Und so weit ist das gar nicht mehr weg. Die Einschläge kommen halt immer näher. Und so gefühlt glauben wir, dass wir einfach ja viel, viel mehr Terror erleben heutzutage als vielleicht früher. Dass das mehr geworden ist. Aber ich bin schon ein bisschen älter als manche, die hier in diesem Raum sind. Und ich erinnere mich noch genau, was in meiner Jugendzeit im Fernsehen kam, was in den Nachrichten gebracht wurde. Und da war es so, dass in den 70ern und in den 80er Jahren das noch stärker und noch mehr in den Medien präsent war. Und auch in Deutschland es überall Terroranschläge gab, die Rote Armee-Fraktion unterwegs war. Selbst bei Olympia in München 1974, viele, viele Tote gab, Riesenkatastrophen, Entführungen gab. Überall in Europa, in Irland, war Krieg. Es war Krieg zwischen Katholiken und Anglikanern, zwischen der nordirischen und dem anderen Irland. Und da waren ständig, war Terror und das war immer gegenwärtig. Und unsere Politiker mussten jedes Mal mit diesen Krisen umgehen. Und eine Blutspur hat sich durch Europa gezogen. Und das, was wir heute haben, auch die Toten, die wir haben, sind viel, viel weniger als in der damaligen Zeit. Aber gefühlt, es ist für uns viel, viel mehr. Und wir sagen, ja, das, was wird daraus werden? Insgesamt aber, und ich habe einfach mal das so ein bisschen recherchiert, wir sehen in Europa da unten, die blaue Linie, das ist eigentlich relativ flach geblieben. Aber in der Welt hat sich der Terror, haben sich Kriege, haben sich die Auseinandersetzungen vervielfacht. Und das stimmt. Nur das ist so weit weg. Wir kriegen gar nicht mehr mit, was Boko Haram in Nigeria macht. Wie viele Frauen und Kinder entführt werden, wie viele Dinge da passieren. Diese Dinge sind so weit weg von uns. Erst wenn es in Paris oder in Brüssel passiert, dann scheint es uns auch zu bewegen. Und wir sagen, na, wird es dann auch in München, in Hamburg oder in Köln sein? Und je näher die Dinge kommen, umso näher das Böse auch in unsere Nähe kommt, umso stärker werden wir verunsichert. Umso stärker ist die Angst, umso stärker ist auch die Hysterie, die dahinter steckt. Und wir machen uns viele, viele Sorgen. Viele machen sich auch Sorgen über ganz andere Dinge. Ja, da sind ja nicht nur die Kriege und der Terror, da sind die wirtschaftlichen Krisen. Da ist der Abfall vom Glauben. Viele machen sich Sorgen, wie wird Europa morgen aussehen, wenn niemand mehr an Gott glaubt? Und da sind Dinge, neue Medien, Vernetzung von Informationen, die viele Menschen besorgen oder Sorge auslösen und sagen, was ist eigentlich mit meiner Privatsphäre? Ich kann immer nur sagen, bei denen, die sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwo anders verwendet werden, herzlich willkommen im dritten Jahrtausend. Herzlich willkommen in dem Informationszeitalter. Ulrich hat heute Morgen über die Eisenzeit gesprochen. Da war Eisen allgegenwärtig und Eisen war die Neuerung. Heute ist es Informationstechnologie. Und deine und meine Daten sind wertvoll für Menschen. Und deshalb werden deine und meine Daten überall verwendet, ob du das willst oder nicht. Und unsere Privatsphäre geht da ein Stück den Bach runter. Wir sind weltweit gesehen wie in einem kleinen Dorf. So wie früher, wo jeder wusste, was hinter der Tür des anderen passierte. Fast so sind wir heute. Und da machen wir uns Sorgen und sagen, ja, was wird werden? Und ich habe jetzt einige Dinge mal so beobachtet, weil mich das auch interessiert, weil inzwischen ja Zahlungsmittel heute auch unter die Haut eingepflanzt werden können. Das heißt, du kannst dir so einen ganz, ganz kleinen Chip, das merkst du gar nicht, unter die Haut einpflanzen. Dann kannst du damit überall bezahlen, kannst dich überall ausweisen. Du kannst das nutzen einfach und sagst, ich vergesse nie wieder meinen Schlüssel, meine Geldbörse, die Dinge, die da sind. Es ist super praktisch. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, was ist eigentlich mit meinen Daten, was ist mit mir? Und in der Bibel gibt es ja diese Stelle. Es gibt ein ganzes Buch darüber, was beschreibt, wie in den letzten Tagen oder was in den letzten Tagen geschehen wird, das beschreibt, ja, es wird einen geben, der wird diese Daten missbrauchen. Und er wird Menschen versklaven, die nicht diesen Chip haben oder irgendwie, in der Bibel heißt es eben das Malzeichen. Ich sage es einfach mal, diesen Chip, ob es dann dieser Chip sein wird oder noch eine modernere Technologie, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall etwas an dir, was dich auszeichnet, was dein Personalausweis ist, was deine Kreditkarte ist, was letztlich deine Gesundheitskarte ist. Alles, was du bist in deinem Leben, was an Daten über dich vorhanden ist, dort drin ist. Und wer das nicht hat, sagt die Bibel, der kann nicht mehr kaufen und der kann nicht mehr verkaufen. Es gibt kein Bargeld mehr. Riesendiskussionen jetzt auch. Wollen wir Bargeld abschaffen oder nicht? Diese Dinge beunruhigen mich gar nicht. Und ich will gleich ein bisschen darüber sagen, was die Bibel sagt. Die beunruhigen mich gar nicht, weil das sind Vorbereitungen für eine Zeit, für eine Epoche, die kommt, wo wir halt jetzt, ja, Versuchskaninchen sind, wo wir so damit leben, auch die Vorteile dieser Dinge erleben, wo du genauso sagen kannst, ein Auto hat Vorteile, aber es verpestet auch die Umwelt. Jede Neuerung hat Vorteile und Nachteile. Und letztlich geht es immer darum, kommt Gott durch, kommt das durch, was Gott vorhat. Das Böse wird insgesamt zunehmen und das nimmt zu. Und das ist das, was wir hier so sehen. Wir haben hier einen Zeitstrahl und je länger wir auf diesem Zeitstrahl unterwegs sind, umso mehr wird das Böse sichtbar und das Böse in dieser Welt breitet sich aus. Die Menschheit wird nicht gut. Also das, was der Humanismus lehrt, was viele, viele Denker sich erhofft haben in ihren Abhandlungen, das findet einfach nicht statt. Die Geschichte zeigt uns, dass der Mensch genauso böse ist. Und die Bibel sagt, ein Mensch ist von Kindheit an böse. Das Herz eines Menschen ist von Kindheit an böse. Das wäre die schlechte Nachricht. Also wenn ich damit jetzt von der Bühne gehe, dann habe ich nichts zu sagen. Aber ich habe etwas zu sagen. Und das ist die andere Seite. Gott hat seinen Sohn gegeben. Und dieses Kreuz symbolisiert einfach irgendwo auf dieser Zeitachse den Zeitpunkt, in dem Jesus Christus in diese Welt kam. Und mit Christus ist auch das Reich Gottes auf diese Erde gekommen. Und das Reich Gottes breitet sich genauso aus wie das Dunkle, was da unten ist. Und das Gute am Licht ist, dass Licht immer die Dunkelheit vertreibt. Gott immer stärker ist als das Dunkle, als das Böse. Gott immer stärker ist als Satan. Christus stärker ist als der Antichrist, der einmal unsere Daten missbrauchen wird und Menschen versklaven wird. Christus ist immer stärker. Die Bibel sagt sogar, dass es reicht, dass Jesus Christus einen Hauch macht und der Antichrist vernichtet ist. Es reicht also für ihn einmal zu hauchen und die ganze Fülle der Macht, die in dem Antichristen steckt, ist dahin und ist weg. Und so ist Gott. Gott spricht ein Wort und es ist etwas Neues da. Gott, Jesus hat einmal die Hände auf die Kranken gelegt und sie sind gesund geworden. Jesus hat einmal zu den Kranken gesprochen, sie sind heil geworden. Er hat einmal gesagt, du, was weiß ich, tauber Geist oder stummer Geist oder irgendetwas, fahre aus. Und diese Dämonen sind ausgefahren und die Menschen waren frei. Das Böse nimmt zu, aber das Gute, Jesus Christus ist in die Welt gekommen und alles geht auf ein Ziel zu. Und wir werden uns jetzt mit einer Bibelstelle beschäftigen, die ich uns mitgeben werde oder wo wir einfach mal durchschauen werden, die genau dieses beschreibt und sagt, dieses Böse in dieser Welt nimmt immer weiter zu. Das ist wie Wehen, die eine Frau hat, sagt die Bibel. Wie Wehen? Was ist bei Wehen? Bei Wehen ist es so, das fängt erstmal ein bisschen an, dann ist es wieder weg, dann kommen wieder welche, dann ist es wieder weg, dann kommen stärkere Wehen, dann sind sie wieder weg und am Ende steht eine Geburt. Und am Ende dieses Ganzen hier steht eine Geburt. Es steht die Geburt von einem Reich, das Gott gebaut hat. Das nennt die Bibel das tausendjährige Reich. Und ich möchte dir das nur einmal gleich zeigen, auf so einem Zeitstrahl, und dann werden wir durch diesen Bibelvers gehen. Ich ziehe das einfach mal vor. Hier, Jesus beschreibt in dem, was wir gleich lesen werden, so eine ganz, ganz lange Zeitspanne. Wir leben in diesem Abschnitt zwischen dem Kreuz und dem zweiten Kommen Jesu Christi. Mit dem Kreuz oder mit der Geburt in Bethlehem ist Jesus in diese Welt gekommen. Und wir leben jetzt in dieser Zeit der Gemeinde oder der Kirche von Jesus. Die Kirche von Jesus ist im Moment das Zentrum, wodurch Gott sein Reich baut. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gemeinde bauen. Deshalb ist es wichtig, dass wir an dem festhalten, was Jesus aufgerichtet hat, indem er kam und gesagt hat, ihr werdet das fortführen, was ich begonnen habe. Ihr werdet das Reich Gottes bauen. Das ist so wichtig. Wir leben in dieser Zeit der Kirchengeschichte. Und dann wird Jesus irgendwann wiederkommen. Wir wissen nicht, ob wir das noch erleben werden, aber wir können jederzeit damit rechnen, dass Jesus wiederkommt und seine Gemeinde holt. Und er beschreibt diese Zeit bis zu seinem Wiederkommen, so als diese Zeit der Wehen. Er sagt dann gleich, aber das Ende ist noch nicht da und es wird noch schlimmer werden. So, ihr habt diesen Strahl vor Augen, es wird immer stärker und immer schlimmer werden. Auf dieser Welt wird es nicht besser werden. Die Menschen werden sich nicht mehr vertragen. Die Lieblosigkeit wird Überhand nehmen. Wir werden das gleich alles mal lesen in der Bibel. Und die Ungerechtigkeit wird zunehmen. Der Terror wird zunehmen. Die Kriege werden zunehmen. Der Hunger wird zunehmen. Alles wird zunehmen. Und dann kommt eine Zeit, die hier mit der großen Trübsalzeit beschrieben ist. Das ist die Zeit, in der, ja, ich sag mal, das passiert, was bisher noch nie auf dieser Welt geschehen ist. Das ganze Buch der Offenbarung beschreibt uns, was in dieser Zeit geschehen wird. Das wird eine Zeit von 7 Jahren sein. Und danach beginnt, das ist so die Hauptzeit der Wehen, ja, wo das Kind kurz vor der Geburt ist. Und dann kommt die Geburt. Dann wird ein neues Volk geboren, nämlich Israel, das bisher sich überhaupt nicht um Jesus schert. Da heißt es dann, und die Decke wird von ihren Augen genommen und sie werden den erkennen, den sie ans Kreuz geschlagen haben. Sie werden den erkennen als Messias, den sie jetzt ablehnen. Und dann wird es ein tausendjähriges Reich geben, wo 1000 Jahre Frieden sein wird, wo das sein wird, wo ja alle großen Denker, alle Dichter, alle Menschen von diesem Paradies geträumt haben und gehofft haben, dass das einmal kommen wird, wo wir jetzt merken, das ist eine Utopie, da wird es sichtbar sein und da wird es passieren. Also Jesus beschreibt jetzt in dem, was wir lesen werden, diese ganz, ganz lange Zeit, eine Zeit, die ja mindestens noch 1000 Jahre dauern wird, weil nämlich da auch das tausendjährige Reich drin ist. Okay, also lass uns einmal hineinschauen, was Jesus sagt. Und das ist ja das, wo er sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Alles, was wir heute wissen, kann sein, dass das morgen schon überholt ist. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Also ich lese aus Matthäus 24. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, wann wird all das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen. Doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Denkt an diesen Zeitstrahl. Jetzt sind wir so mittendrin in den Wehen und die Wehen werden immer heftiger. Und Jesus sagt, ja, es werden Kriege ausbrechen, es werden diese Dinge geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Das muss geschehen. Und jetzt beschreibt er ein bisschen genauer, was passieren wird. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. Also da sind Bürgerkriege und da sind auch Länder, die gegeneinander kämpfen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, der wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Und dann spricht Jesus einige Verse weiter: Lernt vom Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagt. Und wenn ihr all das seht, wenn diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohns vor der Tür steht. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie in der Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Und sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Und in Vers 42 sagt Jesus dann noch einmal: Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Das sind so einige Worte, die Jesus sagt über das, was geschehen wird. Die Jünger haben ihn ja gefragt und sagten: Du Meister, wann wird das alles passieren? Wann wird das Ende der Welt sein? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und Jesus antwortet etwas, was sie wahrscheinlich alles nicht erwartet haben. Er erklärt ihnen, welche Zeichen vorher kommen. Er redet mehrfach in diesem ganzen Abschnitt von falschen Propheten. Viel öfter als von Kriegen, von Hungersnöten und von solchen Dingen redet Jesus davon, dass Menschen auftreten werden, die eine starke Macht haben, ein starkes Potenzial haben, andere zu verführen. Und dass wir uns besonders davor in Acht nehmen sollen. Und wir stehen als Gemeinde, gerade als Gemeinde in einer westlichen Kultur, so wie wir jetzt sind, ohne eine klare Verfolgung, ohne einen klaren Feind in Anführungsstrichen, stehen wir in einer ständigen Verführung. Überall lauern Angebote, die dich und mich wegbringen wollen, die dir und mir ein Stück Lüge eintrichtern wollen und die Wahrheit rauben wollen. Und Jesus sagt: Nehmt euch vor denen in Acht und glaubt denen nicht. Aber er sagt immer wieder hier auch: Ja, das und das und das wird geschehen, aber es muss so sein. Die Frage ist ja auch, wenn Jesus diese Dinge jetzt so deutlich sagt, was bedeutet das eigentlich für dich und für mich? Darum geht's ja. Ja, wir haben einmal diesen Teil, der nach unten geht, wo die Dunkelheit zunimmt. Und wir haben darüber diesen Teil, wo auch das Kreuz überstrahlt, wo Jesus über alles strahlt. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt und wer zu mir kommt, wird nicht mehr in der Finsternis leben. Jesus, der alles überstrahlt, sein Licht. Und er möchte, dass dieses Licht dein und mein Leben durchdringt in der ganzen Dunkelheit, in der ganzen Finsternis. Licht ist sowas Schönes. Licht ist sowas Wichtiges. Wir hatten in Leichlingen vor ein paar Wochen zweimal längere Stromausfälle. Einmal ist ein Trafohäuschen abgebrannt, da mussten sie den ganzen Tag machen. Einmal mussten sie unsere Straße aufbuddeln, weil da irgendwas, ein Kurzschluss drin war. Und es hat halt ewig gedauert. Und es wurde dunkel, es war noch die Zeit, wo es eben noch nicht so früh hell wird, noch die Winterzeit. Und es wurde dunkel. Ja, du hast keine Heizung, du hast keinen Strom, du hast gar nichts funktioniert in deinem Haus. Was machst du, wenn es dunkel wird? Eine Kerze an, natürlich. Ich bin ja nicht an mein Telefon gegangen, an mein Handy und habe gesagt: Also hier, Elektrizitätswerk, ich bezahle hier jeden Monat treu und brav meine Rechnung und habe mich beklagt und habe mich über die Zustände beklagt, sondern ich bin an den Schrank gegangen, habe gesagt, hier sind doch die ganzen kleinen Teelichter von meiner Frau. Dann habe ich die da überall aufgestellt und dann konnte ich durch die Wohnung gehen, ohne dass es ein Problem gab. Ich habe eine Taschenlampe genommen, da konnte ich sogar noch lesen und habe gedacht, cool, was so ein kleines Licht anrichtet. Das hat es mir nochmal so richtig deutlich gemacht. Cool, was so eine kleine Gemeinde wie diese hier anrichten kann, positiv. Cool, was du und ich, in denen das Licht Gottes leuchtet, in dieser Dunkelheit anrichten können, wie wir leuchten und strahlen können, wenn wir das Licht der Welt haben, wenn wir Jesus, das Licht des Lebens haben, dann können wir leuchten. Und da möchte Jesus uns hinführen. Und da gingen immer seine Worte drauf. Und er sagt, ja, die Dunkelheit wird zunehmen. Ich erkläre euch das, damit ihr euch nicht fürchtet. Habt keine Angst davor. Aber das Evangelium wird gepredigt werden auf der ganzen Welt. Und es ist wichtig, dass du verstehst, in welcher Zeit du lebst, wo wir leben, was die Bibel uns sagt, uns rät, wie wir uns verhalten sollen, damit wir weise und richtig handeln und nicht wie die anderen in Furcht und in Schrecken leben. Und glaub mir, je mehr Furcht und Schrecken in diese Zeit hineinkommt, umso mehr werden dein Licht sehen. Umso mehr werden sehen, dass du vielleicht Frieden in dir hast. Und du sagst, ja, ich sehe das, nehme das auch wahr, ich bin auch nicht blind. Und das betrifft auch mein Leben. Aber ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, Jesus ist bei mir jeden Tag. Und das ist eine der großen Dinge, die ich dir heute mitnehmen möchte. Das bedeutet für uns alles das, was Jesus sagt, dass wir Mut statt Angst und Furcht haben sollen. Jesus sagt immer, hebt eure Augen auf, eure Erlösung steht vor der Tür. Ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus, bis an das Ende der Welt. Das ist eine geniale Zusage. Und einer kann diese Zusage nur machen, nämlich Gott selber. Weil jeder von uns kann gar nicht bis an das Ende der Welt existieren. Aber Gott existiert auch über das Ende der Welt hinaus. Auch wenn mal alles kaputt sein sollte, Gott wird es immer noch geben. Und er durch Jesus Christus ist jeden Tag bei dir und bei mir. Mut statt Angst und Furcht. Und Jesus beschreibt uns hier diese schlimmen Dinge. Und ich möchte das nochmal so kurz wiederholen. Da sind eben diese falschen Propheten und diese falschen Erlöser. Da sind Kriege und auch diese ganzen Nachrichten von Kriegen. Da sind Hungersnöte, Erdbeben und andere Naturkatastrophen, mit denen wir zu tun haben. Da ist Verfolgung und Verrat von Gläubigen. Da ist die Liebe, die in den meisten Menschen erkalten wird. Und das ist eigentlich die Sache, die wir am meisten wahrnehmen können, dass die Welt um uns herum nicht wärmer wird, nicht lebenswerter und besser wird, trotz unserer Weiterentwicklung. Viele sagen, ja, wir sind inzwischen so weit entwickelt, wir brauchen die Bibel nicht mehr, dieses alte Buch. Wir sind so gut geworden. Aber schau, wie gut dein Nachbar wirklich lebt mit seiner Frau, ob die im Frieden leben. Ob dein Chef wirklich so gut lebt, indem er sich aus der Kasse bedient, oder lebst du so gut? Kannst du wirklich dem anderen von Herzen vergeben? Kannst du das Gute, was du eigentlich tun willst, tun? Oder sind da immer die bösen Dinge in dir, die dich ablenken? Die Liebe wird in den meisten erkalten. Und dann spricht Jesus auch, ich habe diese Verse überschlagen, auch von dem Antichristen, von dem, der eben gegen ihn arbeiten wird und die Menschheit unter seine Kontrolle bringen möchte. Und er spricht von dieser großen Bedrängnis, die wir in diesem Zeitplan Gottes hier sehen, was nach der Kirche, nach der Gemeinde kommt, wenn die Gemeinde heimgeholt ist, wenn Jesus gekommen ist und seine Gemeinde mitgenommen hat, seine Braut mitgenommen hat. Das macht der Bräutigam. Das ist immer die Eigenschaft eines Bräutigams, seine Braut, seine geliebte Braut mitzunehmen. Und die Gemeinde Jesu Christi ist das, was Jesus auf dieser Welt liebt. Er liebt jeden Menschen und er liebt seine Gemeinde. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das lieben, was Jesus liebt. Dass wir die Menschen lieben, dass wir die Gemeinde lieben. Dass wir die Gemeinde ernst nehmen und sagen, das ist der Körper, der Leib, durch den das Reich Gottes in die ganze Welt hinausgeht, durch den das Evangelium weitergetragen wird. Durch die Gemeinde wird die ganze Weisheit und die Kraft Gottes sichtbar. Durch die Gemeinde werden Menschen berührt und können die Gemeinde sehen wie ein Schaufenster. Das wünsche ich mir, dass unsere Gemeinde wie ein Schaufenster ist, wo die Liebe Gottes rausstrahlt, wo das Licht Gottes rausstrahlt und Menschen das sehen können. Menschen sagen, ja, ich möchte in diese Gemeinde kommen. Das ist der Zeitplan Gottes oder das ist der ganze Plan Gottes, der Rettungsplan Gottes, wie er auf dieser Welt arbeiten wird, was du hier hinter mir siehst. Und das wird so geschehen. Ob wir das gut finden oder nicht gut finden, das geschieht. Und Jesus bereitet uns darauf vor, das Wort Gottes bereitet uns darauf vor und sagt, diese Dinge werden geschehen, aber du darfst Mut statt Angst haben. Jesus überlässt uns nicht einfach irgendeiner Panik. Er sagt, schaut genau hin auf diese Dinge, aber fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Du bist sicher in den Händen von Jesus. Weißt du, wenn du und ich, wenn wir Jesus gehören, dann brauchst du keine Angst mehr vor Problemen zu haben, keine Angst vor Prüfungen, keine Angst vor Terror und selbst keine Angst mehr vor dem Tod. Du brauchst vor nichts mehr Angst zu haben. Gott sagt, fürchte dich nicht. Glaube mir, vertraue mir. Und ich möchte dich auch fragen, hast du diese wichtige Entscheidung getroffen? Diese wichtige Entscheidung in deinem Leben, dich für Jesus Christus zu entscheiden? Für den, der alle Macht in den Händen hält. Der sagt, all das wird geschehen, aber wenn ich bei dir bin, bis an das Ende der Welt, brauchst du keine Sorgen und keine Not mehr darüber zu haben. Weißt du, wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Angst, sagt die Bibel. Der Widersacher Gottes, der dieses Unheil anzettelt, der so viele Lügen in uns hineingibt, Lügen gegen deinen Nächsten, Lügen gegen Politiker, Lügen gegen dieses, gegen jenes, gegen deine Lehrer, gegen deine Kinder, gegen alles. Diese Lügen kommen nicht von Gott. Diese Lügen kommen direkt aus der Hölle. Und die finden leider immer Raum in unseren Herzen. Jesus ist gekommen, um diese Lüge aufzudecken und durch seine Wahrheit zu ersetzen. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit Gottes wird dich und mich verändern. Das Zweite, was wir erkennen dürfen, ist, dass wir nicht kopflos handeln müssen, wie viele andere Menschen um uns herum. Diese ganze Hysterie in den Medien, in der Presse und so, das ist ein Zeichen davon, dass Menschen oft nicht wissen, was richtig ist, was falsch ist, was wird passieren. Und dann werden viele Worte gemacht, es wird viel aufgeblasen. Und nachher stellen wir dann oft fest, ja, so schlimm war es dann doch nicht. Ich erinnere mich noch genau daran, in der Zeit der Bankenkrise, wie gesagt wurde, das ist jetzt der Untergang des Abendlandes. Und das wird nie wieder so werden wie früher. Nie wieder wird die Welt so sein. Nach 9/11 haben alle gesagt, die Welt wird nie wieder so sein wie vorher. Ja, das kann sein, weil wir uns weiterentwickeln, weil neue Sachen reinkommen. Aber wir stellen nach einer Zeit fest, so schlimm war es dann vielleicht gar nicht. Und die Bibel möchte dir helfen, gerade in der Zeit der großen Not, ob es eine persönliche Not ist oder eine Not, die uns alle betrifft, nicht kopflos zu handeln, sondern zu unterscheiden, was ist der Wille des Herrn? Was möchte Gott eigentlich von uns? Und dann werden diese falschen Propheten auftreten und sagen, wendet euch zu mir und ich will euch helfen in dieser Zeit. Und wir dürfen erkennen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Gott hat uns sogar die Gabe der Geisterunterscheidung gegeben in die Gemeinde hinein, um zu unterscheiden, was kommt wirklich von Gott, was kommt von Menschen und was kommt von Satan, dem Widersacher Gottes. In all dem brauchen wir uns nicht betrügen zu lassen, nicht verführen zu lassen, sondern dürfen genau unterscheiden und sehen, was will Gott tun. Und lass dir auch nicht einreden. Also ich hatte vor einem Jahr hier mal über so ein ähnliches Thema gesprochen. Da habe ich vor allem darüber gesprochen, über diese vielen Vorhersagen, wann jetzt das Ende der Welt ist und dies und jenes. Kannst du dir auf unserer Internetplattform anhören, gottesdienst.online im Internet eingeben und dann kommst du auf unsere Seite. Und ganz klar ist, keiner kann sagen, wann genau das Ende ist. Jesus sagte hier, ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommen wird. Keiner kann das sagen. Und wenn Menschen auftreten, die behaupten, das zu wissen, dann weißt du von der Bibel her. Vielleicht, wenn du nichts glaubst aus der Bibel, nimm doch einfach mal diese Sache und sag, ich werde das nicht glauben, weil das in der Bibel steht. Und du wirst recht haben. Du wirst merken, keiner kann das vorhersagen. Ich nicht, niemand hier, kein Leiter dieser Gemeinde, kein noch so begabter Prediger oder ein Mensch, der sich noch so Gott so nahe fühlt, kann das sagen. Sondern das ist ein Geheimnis, das nur Gott kennt. Und als dritten Punkt möchte ich uns mitgeben, dass wir ein Leben in Vision statt in Resignation leben in dieser Zeit. Ich glaube daran, dass wir in der besten Zeit der Gemeinde leben. Ich möchte das einfach nochmal wiederholen, dass das die höchste Stunde und die beste Stunde der Gemeinde ist, wo am meisten Menschen zum Glauben kommen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir merken, auf der ganzen Welt kommen scharenweise Menschen zum Glauben. Und das wird, glaubt doch nicht, dass das an Europa Halt machen wird und dass wir in Europa noch lange Zeit dieses geistliche Vakuum haben werden. Ein geistliches Vakuum wird immer gefüllt. Und unsere Gemeinde will eine Vision dafür haben, dass Gott dich und mich, uns gebrauchen will, um das geistliche Vakuum dieser Zeit zu füllen. Da, wo die Menschen rausgehen aus ihrem Glauben und irgendwo in der Luft hängen, sind sie auf der Suche nach einem neuen Glauben. Sie sind auf der Suche nach dem wahren Gott, nach dem, was vielleicht die Wahrheit ist und sagen, ich bin enttäuscht worden, ich habe die Wahrheit nicht gefunden. Aber sie sind auf der Suche nach der Wahrheit. Und Jesus sagt uns in Matthäus 24, Vers 14, was ich eben vorgelesen habe, das Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden auf der ganzen Welt und erst dann wird das Ende kommen. Das ist einfach so großartig und so, so toll. Das ist so wunderbar, dass wir wissen dürfen, das Dunkle nimmt zu, aber das Licht Gottes wird zunehmen und es werden mehr und mehr Menschen zu Jesus finden, in die Gemeinde Gottes hineinfinden. Da, wo das Evangelium gepredigt wird, wird immer der Same Gottes ausgestreut. Und in diesem Gleichnis, was Jesus uns gibt, sagt er, ein Teil des Samens fällt auf den Weg und geht nicht auf. Ein anderer Teil, der fällt auf Felsiges und geht nur kurz auf. Ein anderer Teil fällt unter Dornen und geht auf, aber wird dann erstickt. Aber ein Teil fällt auf gutes Land und er bringt Frucht. Und das wird immer passieren. Da, wo das Evangelium verkündigt wird, auch heute glaube ich daran, wenn ich das heute predige, dass ein Teil auf gutes Land fällt und Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Da bleibt am Ende mehr übrig als das, was du ausgesät hast. Es wird am Ende mehr da sein als das, was wir investiert haben. Gott wird es immer vermehren. Amen. Gott wird es immer vermehren. Jeden Euro, den du in die Gemeinde gibst, den kann Gott vermehren. Jede Minute, die du investierst in das Reich Gottes, ob es in der Gemeinde ist oder auf dem Stadtfest oder für einen bedürftigen Menschen oder wo auch immer Gott dich hinstellt, das kann Gott vermehren. Und er kann aus 5 Broten und 2 Fischen eine Riesenmahlzeit machen für alle Menschen. Und deshalb haben wir als Gemeinde eine Vision, die wir teilen und diese Vision wollen wir leben, gerade jetzt in dieser Zeit. Wir wollen die Vision Gottes leben, die er dem ganzen Leitungsteam, den Mitarbeitern dieser Gemeinde ins Herz gelegt hat. Wir wollen für Gott leben, wir wollen für Menschen leben und wir wollen für unsere Stadt leben. Und unsere Stadt steht synonym hier für Langenfeld, aber es kann auch sein, dass Leverkusen auch die Stadt ist, der wir dienen. Dass Solingen die Stadt ist, der wir dienen, Hilden, Köln oder das ganze Umland, weil ein so großes Vakuum da ist. Ein Vakuum, wo Menschen auf der Suche sind, Jesus Christus zu finden. Und bei all den Dingen, die auf uns einstürmen werden, es werden noch größere Dinge passieren. Ja, diese Wehen werden stärker werden, die Ausschläge heftiger, vielleicht die Einschläge kürzer und die Zeitabstände kürzer. Aber die Gnade Gottes wird größer. Seine Liebe wird stärker. Sein Licht wird deutlicher zu sehen sein. Und wir sind die, die das Licht Gottes weitergeben. Wir haben eine ganz, ganz starke Berufung von Gott bekommen, als Gemeinde, als Gläubige, in dieser Zeit, um Menschen zu dienen, um das zu tun, für Gott zu leben, das deutlich zu machen, für Menschen zu leben, die ihn nicht kennen, für Menschen zu leben in dieser Gemeinde, die Jesus kennen und für unsere Stadt. Und deshalb sagt Jesus auch, lasst euer Licht leuchten vor allen Menschen. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Matthäus 5, Vers 16. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. Das ist die Botschaft, die Jesus hat für uns heute. Bei all der Dunkelheit, mach du das Licht an, weil das Licht stärker ist. Schimpf nicht über die Dunkelheit. Stimm nicht ein über dieses negative Gerede, was alle Menschen haben, sondern fang an zu sagen, ich gehöre einem Gott. Einem Gott, der darüber steht. Einem Gott, der das Licht ist, in dem keine Dunkelheit ist. Und diesem Gott diene ich. Und dieser Gott fließt durch mich heraus. Er segnet mich und ich darf andere segnen. Lass dein Licht vor allen Menschen leuchten. Und der letzte Bibelvers, den ich heute nennen möchte, ist in 1. Petrus 4, Abvers 7. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Das ist dieser Zeitstrahl, da sind die stärkere Finsternis, aber auch das viel, viel stärkere Licht. Diese Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid deshalb wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Und jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Und ich bin begeistert über das Wort Gottes, über die Bibel. Das ist so bodenständig, was hier steht. Da ist nicht irgendwie, ja und jetzt zieht euch zurück und betet nur noch den ganzen Tag. Da steht einfach nur, lass dich durch nichts vom Gebet abhalten. Lass die Liebe sichtbar werden. Tu das einfach, was Gott in dich hineingelegt hat. Diene dem anderen und den anderen mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und Gott ist es wichtig, dass wir Haushalter sind. Gute Haushalter. Und das ist das, was Jesus dann auch in den weiteren Versen sagt, wenn du dann in Matthäus 25 weiterliest. Da liest du von den Menschen, die haushalten, die das gut machen und die das schlecht machen. Und Jesus wertet das und sagt, die das gut gemacht haben, die das Anvertraute geschätzt haben, die das eingesetzt haben, die es vermehrt haben durch den Einsatz. Einfach dadurch, dass du das, was Gott dir gibt, einsetzt, vermehrt es sich schon. Wenn du Liebe weitergibst, die Gott in dein Herz gegeben hat, vermehrt sie sich. Wenn du Geld gibst, was Gott dir gegeben hat, das wird sich vermehren. Wenn du Barmherzigkeit gibst, das wird sich vermehren. Das sind die Gesetze Gottes. Wer viel sät, wird viel ernten. Und wer wenig sät, wird wenig ernten. Und das ist eigentlich alles, was Gott von uns erwartet. Das, was hier steht, das ist so normal. Das kann jeder von uns tun. Jeder von uns kann mit der Gabe dienen, die du empfangen hast. Wir leben in den letzten Tagen, in denen Gott seinen Geist ausgießt. Und ich möchte fragen heute, möchte dich fragen, fühlst du dich angesprochen und sagst, ja, ich habe eine Gabe oder ich habe etwas in mir, das ich vergraben habe, das ich nicht weitergegeben habe, das ich für mich behalte. Aber ich möchte es einsetzen. Ich möchte es für Gott einsetzen. Und ich möchte ab heute oder auch in der nächsten Zeit darauf achten, ein guter Haushalter Gottes zu werden. Ich möchte darauf achten, das, was Gott mir geschenkt hat, nicht für mich zu behalten, sondern weiterzugeben. Und darfst du einfach mal aufstehen jetzt und ich möchte für dich beten. Ich möchte für dich beten, dass das, was Gott in dich hineingegeben hat, dass das vermehrt wird, dass das weitergeht, dass das sichtbar wird, dass dein Licht leuchtet. Halleluja. Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass du redest und dass du uns ermutigst, gerade in dieser schwierigen Zeit durch dein Wort, gute Haushalter Gottes zu sein, Menschen zu sein, die eine Vision vor sich hertragen, dass das Licht, was du uns gegeben hast, dass das weitergeht in unsere Familien hinein. Herr, ich segne jeden Einzelnen hier, der in schwierigen Familienverhältnissen lebt, dass dort dein Licht hineinkommt, dass dort deine Gnade, deine Vergebung hineinkommt. Ich segne jeden Einzelnen, der an einem schwierigen Arbeitsplatz ist, wo so viel Dunkelheit, so viel Lieblosigkeit, so viel Missgunst ist vielleicht. O Gott, lass deine Gnade dort hell scheinen. Und erfülle du diejenigen, die damit konfrontiert sind, mit deiner großen Liebe und mit Weisheit. Und ich segne jeden, der eine Gabe empfangen hat und diese Gabe bisher zurückgehalten hat, dass er diese Gabe einsetzt für dich. Und ich bitte dich und ich weiß, dass du das vermehrst. Halleluja. Und ich möchte auch fragen, vielleicht ist jemand da heute, der sagt, ich kenne diesen Jesus nicht und ich mache mir große Sorgen um das, was in meinem Leben so passiert und was bevorsteht. Heute, sagt das Wort Gottes, ist der Tag, an dem du Rettung erleben kannst, an dem du Erlösung erfahren kannst. Das sind diese Worte, die wir oft verwenden. Erlösung heißt einfach, da schließt jemand deine Ketten auf und du kannst das, was dich gebunden hat, ja, beiseite legen und kannst auf einmal frei gehen. Das ist wie ein Käfig, der auf ist. Und da ist diese Vergebung, da wo du und ich, wo wir Schuld auf uns geladen haben, da kommt der lebendige Gott und vergibt und reinigt uns von aller Schuld. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Ja sagen dazu, ich möchte diesen Jesus annehmen, ich möchte das erleben, ich möchte das erfahren, dann darfst du mir jetzt auch ein Zeichen geben. Du darfst einfach vielleicht kurz deine Hand heben oder wenn du zu Hause dabei bist, schreib doch einfach kurz und sag, ich möchte diesen Jesus erleben, ich möchte diesen Jesus annehmen. Und ich möchte auch für dich beten. Es ist so ein wichtiger Moment, ein Moment Ja zu sagen zu diesem Jesus und ihn einzuladen, bei dir zu sein bis an das Ende der Welt. Ohne Angst, ohne Furcht zu leben. Wenn du das machen möchtest, darfst du kurz deine Hand heben und ich möchte dich einfach einschließen in das Gebet. Herr Jesus, ich möchte dich bitten. Bitte dich von ganzem Herzen, dass du jeden Zuhörer segnest, der hier ist und auch zu Hause. Und dass du gerade diesen wichtigen Moment hineinbrennst in die Herzen, die einfach noch nicht dir gehören. Und dass Menschen zu einem klaren Ja kommen, dass dieser Moment der Anfang ist des Weges mit dir. Und deshalb segne ich gerade diese, Herr, die mit sich kämpfen und die Schwierigkeiten haben, Ja zu sagen, dass sie zu einem klaren Ja kommen und sagen, Herr, ich gehöre dir. Amen. Amen.